Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Profcast, dem Podcast zu seltenen Erkrankungen und ihren Therapien. Mein Name ist Matthias Schönermark, ich bin Professor für Medizinmanagement und Managing Partner der SKC-Beratungsgesellschaft in Hannover. In unserer 13. Folge darf ich Professor Dr. Georg Markmann begrüßen und ich freue mich wirklich sehr darauf, mit ihm die seltenen Erkrankungen von der ethischen Perspektive aus zu beleuchten. Mein Gast studierte Humanmedizin und Philosophie an der Universität Tübingen und Public Health an der Harvard-Universität in Boston. Er habilitierte sich in Medizinethik am Tübinger Institut für Ethik und Geschichte der Medizin. Seit 2010 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin und Vorstand des gleichnamigen Instituts an der Ludwig-Maximilians-Universität zu München. Außerdem ist er seit 2012 Mitglied des Vorstandes der Akademie für Ethik in der Medizin und gehört zu den renommiertesten Medizinethikern in Deutschland. Lieber Herr Markmann, ich freue mich, dass Sie heute beim Profcast unser Gast sind.
Ja, ich grüße Sie auch, Herr Schönermark.
Wir alle haben ja schon Erfahrungen mit ethischen Aspekten in der Medizin gemacht, in aller Regel als Patienten und ein paar eben auch als Ärzte und Therapeuten. Wir erinnern uns an die Corona-Zeiten, dort wurde das Thema Triage in der Medizin heiß diskutiert angesichts der Bilder aus Bergamo. Aber das ist sicherlich nicht alles, womit sich Medizinethik beschäftigt. Können Sie darlegen, was macht ein Medizinethiker eigentlich?
Ja, die Medizinethik befasst sich ja ganz allgemein mit den moralischen Fragen im Zusammenhang mit Gesundheit und der Gesundheitsversorgung. Und wir Medizinethiker, die wir jetzt an den Universitäten sind, wir haben eigentlich drei Hauptaufgabenfelder. Auf der einen Seite betreiben wir Forschung, wie alle Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. Das heißt, wir forschen zu ethischen Fragen in der Medizin. Wir überlegen uns, wie man begrenzte Mittel gerecht verteilen kann. Wir überlegen uns, ob es ethisch vertretbar ist, zum Beispiel den assistierten Suizid zuzulassen und dergleichen mehr. Das zweite ist, dass wir Lehre machen, das heißt, wir unterrichten Medizinstudierende, sofern wir an medizinischen Fakultäten unterrichten. Und das dritte ist, dass wir versuchen, unsere Expertise in die Praxis hineinzutragen. Das heißt, die Beratung ist eigentlich die dritte Säule, die wir wahrnehmen und das in ganz unterschiedlichen Kontexten. Wir arbeiten in ethischen Kommissionen mit, zum Beispiel Forschungsethikkommissionen, die Forschungsvorhaben am Menschen begutachten. Wir arbeiten im Bereich der klinischen Ethikberatung mit, wo es darum geht, die Teams in den Krankenhäusern zu beraten, zu unterstützen bei schwierigen Entscheidungen in der Patientenversorgung. Und wir sind natürlich auch tätig auf übergeordneter Ebene im Bereich der Politikberatung, im Bereich von nationalen Kommissionen.
Also auf die gerechte Verteilung knapper Ressourcen werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Wenn unser Fokus die seltenen Erkrankungen und ihre Therapien sind, welche Rolle spielt dieses spezifische Thema in den medizinethischen Diskussionen in Deutschland? Also gibt es spezielle ethische Fragestellungen, die bei den seltenen Erkrankungen von Bedeutung sind?
Wenn wir die Gesundheitsbedürfnisse von Menschen aus ethischer Perspektive untersuchen, ist immer eine zentrale Frage, ob die betroffenen Menschen auch einen gleichen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Und das ist sozusagen die erste Fragerichtung, die wir aus ethischer Sicht an seltene Erkrankungen stellen. Haben Menschen mit seltenen Erkrankungen die gleichen Möglichkeiten, eine effektive, geprüfte Therapie zu bekommen? Und das scheint mir in vielen Fällen nicht der Fall zu sein. Ich denke, da werden wir nachher im Verlauf auch noch weiter drauf zu sprechen kommen. Das sind dann tatsächlich auch Fragen eines gerechten Zugangs zu Gesundheitsleistungen. Darüber hinaus ergeben sich Fragen, und da werden wir vielleicht auch noch etwas näher nachher drauf zu sprechen kommen, bei der Erforschung von Therapieverfahren für Menschen mit seltenen Erkrankungen, wo das Konzept der großen, randomisierten, kontrollierten Studien häufig nicht anwendbar ist. Und dann stellt sich natürlich aus ethischer Sicht die Frage, was ist denn eine ethisch angemessene Evidenzgrundlage, um dann Therapien für Menschen mit seltenen Erkrankungen in den Verkehr zu bringen oder Medikamente zuzulassen?
Im Curriculum Klinische Pharmakologie, wo ich das Thema Pharmakoökonomie vertrete, hier in der Medizinischen Hochschule, sprechen wir über das Geschäftsmodell der pharmazeutischen Industrie. Es braucht ja eine kapitalistische Industrie, um Forschung zu finanzieren, weil staatliche Systeme in aller Regel risikoavers sind und nicht mit dieser Effektivität ins Risiko gehen können. Pharmaforschung ist riskant. Man hat ja aus dem Grunde, aus politischer Sicht, bestimmte Anreizsysteme geschaffen, um die Forschung an Medikamenten für seltene Erkrankungen zu incentivieren. Denn der Markt ist deutlich kleiner, nicht? Also eine seltene Stoffwechselerkrankung ist eben viel, viel seltener als beispielsweise die häufige Diabetes. Und deswegen stehen wirtschaftliche Interessen häufig dem entgegen. Beispielsweise hat man in Deutschland bestimmt, dass Medikamente gegen seltene Erkrankungen per Gesetz einen Zusatznutzen haben, um damit ein gewisses Privileg zuzusichern. Ist das im ethischen Sinne, schafft das mehr Gerechtigkeit und ist das aus diesem Grunde eben empfehlenswert oder sinnvoll?
Also grundsätzlich ist es natürlich sinnvoll, Anreizsysteme zu schaffen und das ist auch ethisch geboten, um die Erforschung von effektiven Behandlungsmöglichkeiten bei seltenen Erkrankungen zu fördern. Und das ist ja jetzt nicht nur die Zuerkennung eines Nutzens im Rahmen der frühen Nutzenbewertung, sondern es gibt ja auch bestimmte Anreize im Rahmen der Patentvergabe auf europäischer Ebene, wo man Vorteile hat, wenn man ein Medikament entwickelt für eine seltene Erkrankung. Das ist aus ethischer Sicht absolut geboten, da es eben tatsächlich häufig so ist, dass sich die Entwicklung von Medikamenten für kleine Patientengruppen wirtschaftlich für die pharmazeutische Industrie nicht lohnt. Und entsprechend würde die pharmazeutische Industrie in diesen Bereichen auch nicht so investieren, mit der Folge, dass es eben einen schlechteren Zugang gäbe zu effektiven und sicheren Behandlungsverfahren für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass viele dieser Entwicklungen tatsächlich auch im akademischen Bereich erfolgen und dass die pharmazeutische Industrie dann sich drauf setzt und bestimmte Erfindungen nutzt, um sie dann eben zur Marktreife zu bringen. Das ist nicht illegitim, aber ich glaube, man sollte das aus ethischer Sicht dann berücksichtigen, zum Beispiel bei der Frage, welche Preise dann mit diesen Medikamenten erzielt werden können, die ja eben dann nicht von der pharmazeutischen Industrie mit hohem Risiko entwickelt wurden, sondern wo die Grundprinzipien dann durch öffentlich finanzierte Forschung entwickelt oder entdeckt wurden.
Das leuchtet ein. Sie hatten vorhin schon die Evidenzgrundlage angesprochen, die ja auch ein Dilemma ist beim Nutzennachweis, bei dem Effektivitätsnachweis der Medikamente für seltene Erkrankungen. Das heißt, wir haben häufig, weil die Patientenpopulationen eben kleiner sind, Schwierigkeiten im Vergleich zu den Volkskrankheiten, zu den großen Studien, entsprechende Evidenzgrundlagen zu schaffen. Bedeutet, und das zeigen ja auch die Zulassungspolitiken der Zulassungsbehörden, wo dann häufig eine vorläufige Zulassung erfolgt oder ein Conditional Approval, also mit bestimmten Bedingungen, die gestellt werden, bedeutet, es kommen Medikamente auf den Markt, die nicht auf einer so stabilen Evidenzgrundlage getestet wurden. Ist das ein ethisches Dilemma und was könnte man dagegen tun?
Das ist tatsächlich ein ethisches Dilemma, was nicht wirklich auflösbar ist. Auf der einen Seite haben wir eine ethische Verpflichtung, Patientinnen mit seltenen Erkrankungen effektive und sichere Therapien zukommen zu lassen. Auf der anderen Seite, wenn wir die erforderlichen Studien machen würden, würde das viel zu lange dauern. In vielen Fällen wäre es auch gar nicht möglich, dieses sichere Wissen über die Therapieverfahren zu gewinnen. Das heißt, der Zugang zu den Therapieverfahren würde enorm verzögert oder sogar unmöglich. Und ich glaube, dass man dann versuchen muss, so einen Mittelweg zu gehen. Das eine hatten Sie schon angesprochen, dass man eine bedingte Zulassung macht und versucht, dann nach der Zulassung noch die fehlende Evidenz zu generieren. Wir haben das beispielsweise schon lange etabliert im Bereich der pädiatrischen Onkologie. Das sind zwar nicht die klassischen seltenen Erkrankungen, aber in der Regel sind das auch relativ kleine Patientengruppen und die werden alle in klinischen Studien behandelt, sodass man dann die Behandlung nutzen kann, um das noch fehlende Wissen zu generieren. Und das andere ist, dass wir vielleicht auch neue Formen der Studien entwickeln müssen. Ich arbeite mit einer Tübinger Gruppe zusammen, die Antisens-Oligonukleotide als Therapieverfahren entwickelt. Das sind Therapieverfahren, die bei genetischen Defekten eingesetzt werden. Das sind häufig singuläre genetische Defekte, also eine genetische Mutation, die nur ein einzelner Patient trägt. Und da wäre es dann so, dass man natürlich nicht dieses einzelne Medikament testen kann, sondern man müsste dann das Wirkprinzip testen und müsste vielleicht mehrere einzelne Patienten, die jeweils mit einem unterschiedlichen Wirkstoff behandelt werden, dann zusammenfassen zu einer größeren Studie. Bis hin zu der Tatsache, dass wir auch die einzelne Behandlung systematischer begleiten mit Datengewinnung und dann auch Evaluation. Also auch dann, wenn wir nur einen einzelnen Patienten behandeln, dort ein neues Therapieverfahren einsetzen, dass wir dann schon Standards definieren, welche Daten wir erheben, um dann vielleicht doch auf einem nächsten Schritt dann auf einer übergeordneten Ebene diese Daten wieder zusammenführen zu können und dann noch vielleicht allgemeinere oder verallgemeinerungsfähige Aussagen über die Wirksamkeit und die Sicherheit dieser Medikamente oder Therapieverfahren treffen zu können.
Nun gibt es ja gelegentlich die Situation, dass Patienten in den Studienprogrammen behandelt wurden, wenn es sich um chronische Erkrankungen handelt, dann weiter mit der Studienmedikation behandelt werden, auch wenn die Studie abgeschlossen ist, oder in ein Compassionate Use Programm überführt werden. Und dann ergibt sich gelegentlich eben tatsächlich die Situation, dass das Medikament dann doch nicht in den Markt eingeführt wird oder nach einer bestimmten kurzen Zeit wieder vom Markt genommen wird, weil im Gesamtkollektiv die Studiendaten nicht überzeugen. Aber es mag einzelne Patienten geben, die davon durchaus profitieren. Es gilt hier auch der alte Satz, wer heilt, hat Recht. Was dann? Wir beobachten, dass diese ethische Verpflichtung letztlich die Patienten, die davon profitieren können, auch wenn sie statistisch nicht ins Gewicht fallen, dass diese Bürde gewissermaßen den pharmazeutischen Unternehmen übertragen wird und man sagt, naja, sie seien jetzt ethisch verpflichtet, das Medikament umsonst weiter abzugeben, während die Behörden sich auf Formalien zurückziehen und sagen, naja, also wir haben hier in den Studien keine überzeugenden Daten im Gesamtkollektiv sehen können und deswegen würden wir dieses Medikament auch nicht bezahlen. Das ist eine ganz ungute Situation. Gibt es dafür eine ethische Lösung?
Na, ich würde sagen, dass das auch wieder so ein Dilemma ist. Wir haben die Wahl zwischen zwei möglichen Fehlern. Der eine Fehler ist, dass wir ein Medikament breit einsetzen, was keinen Nutzen hat, aber möglicherweise Nebenwirkungen und Schadenspotenziale. Und auf der anderen Seite haben wir den möglichen Fehler, dass Patientinnen und Patienten eine wirksame Therapie im Einzelfall vorenthalten wird. Und es gibt tatsächlich dort keine allgemeine Abwägungsregel, in welche Richtung, welchen Fehler wir jetzt wählen sollen, sondern ich glaube, das muss man im Einzelfall genau betrachten. Eine Entwicklungslinie, die jetzt aber nicht aus der Ethik kommt, sondern aus der Forschung, ist ja der Versuch, zum Beispiel durch Biomarker sehr viel stärker noch die Therapie zu individualisieren, also viel besser vorhersagen zu können, welche Therapie bei welchem Patienten nützt. Und ich glaube, in diese Richtung müssen wir versuchen, generell zu gehen, weil wir dann einfach zielgerichtetere Therapien haben. Das heißt, wir müssen weniger Menschen mit einem Medikament behandeln, bei dem es gar nicht wirkt, sondern wir können gezielt die Medikamente dort einsetzen, wo sie wirken und sicher sind. Aber das ist natürlich ein längerfristiger Prozess, der das Dilemma nicht kurzfristig beheben kann. Und ich glaube, da muss man sich dann im Einzelfall genau angucken, wie dort die Sachlage ist. Grundsätzlich finde ich es aber wichtig, dass man dieses eigentlich gerechtfertigte Kriterium der evidenzbasierten Medizin, also dass im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung nur die Therapien erstattet werden, deren Wirksamkeit und Sicherheit in verlässlichen Studien nachgewiesen ist, dass man das nicht zu einem Dogma macht. Sondern es gibt tatsächlich eben Situationen, in denen es aus bestimmten Gründen nicht möglich ist, diese Evidenz zu generieren und wo es dann doch mit Blick auf den Behandlungsbedarf ethisch geboten ist, diese Therapie dann den betroffenen Patientinnen und Patienten zur Verfügung zu stellen. Vielleicht dann wiederum in einem kontrollierten Setting, in dem wir versuchen können, dann bei der Anwendung dieses noch nicht vollständigen getesteten Therapieverfahrens die noch fehlende Evidenz zu generieren.
Also ich denke, dass auch unsere Zuhörer, dass es denen auch so geht wie mir, dass plötzlich feststellen, es öffnen sich verschiedenste Türen zu neuen Räumen, über die man nochmal nachdenken müsste. Und in denen man sich aber auch verlaufen kann. Mir kam gerade in den Sinn, wenn Sie über individualisierte oder personalisierte Medizin sprechen, also auch auf der Basis der Diagnose und Bestimmung der genetischen Konstitution eines Patienten und damit auch verbunden ist natürlich eine gewisse Risikoabschätzung. Also wir werden das ja erleben, es gibt prognostische Modelle, Thema artifizielle Intelligenz will ich gar nicht anfangen, das wäre sicher ein eigener Podcast, aber zur Vorherbestimmung, wie groß das Erkrankungs-, das Morbiditäts- oder vielleicht sogar das Mortalitätsrisiko ist, dann ergibt sich daraus natürlich eine Möglichkeit für denjenigen, der sein individuelles Risiko weiß und einschätzen kann, das System, wie die Amerikaner sagen würden, zu gamen. Denn ein Solidarsystem ist ja darauf aufgebaut, dass das Risiko letztlich kollektiviert wird und die Wahrscheinlichkeit sich über die einzelnen Individuen verteilt. Also nicht jemand mit einem Informationsvorsprung, zum Beispiel gegenüber der Versicherung, besser weiß, welches Risiko er trägt und sich dementsprechend risikooptimiert verhalten kann. Wie können wir das ausschließen? Wie können wir mit einem weiter zunehmenden Wissen an individueller Konstellation und der daraus abgeleiteten Risikovorhersage, wie können wir das in einem solidarischen System stabil halten?
Also ich glaube, eliminieren können wir das nicht. Ich glaube, das ist etwas, je mehr wir wissen, desto eher gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das System zum eigenen Vorteil auszunutzen. Ich glaube tatsächlich, dass das ein größeres Problem ist für die private Krankenversicherung, die ja die risikoäquivalenten Prämien hat. Das heißt, je höher das gesundheitliche Risiko ist, desto höher ist die Prämie. Ich sehe das nicht so sehr als ein großes Problem bislang im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung, wo wir ohnehin einen Risikopool haben und wo es ja gar nicht so viele Möglichkeiten gibt, den eigenen Versicherungsumfang dann zu gestalten, entsprechend des eigenen Risikoprofils. Insofern wäre ich da vergleichsweise gelassen, wobei ich natürlich auch sagen muss, dass das vor dem Hintergrund des aktuellen Wissensstandes ist und man ja manchmal auch unterschätzt, was sich da noch für Möglichkeiten bieten, zum einen über Risiken Bescheid zu wissen und zum anderen dann auch daraus persönliche Vorteile zu generieren. Aber im Moment, zum aktuellen Zeitpunkt, wäre ich, was das anbetrifft, tendenziell eher gelassen. Also da gibt es andere Herausforderungen, über die wir vielleicht gleich noch sprechen können im Zusammenhang mit den seltenen Erkrankungen. Das sind natürlich die enormen Therapiekosten, die dort jetzt auftauchen. Und das sind ja dann immer neue Indikationen, neue Krankheiten, die behandelbar werden, sodass das natürlich die Gesundheitsausgaben gerade im solidarischen System immer weiter in die Höhe treibt, ohne dass damit vermehrte Einnahmen verbunden werden.
Dann lassen Sie uns darüber sprechen. In der letzten Woche wurde von der FDA die Gentherapie für die Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie zugelassen und gleichzeitig hat der pharmazeutische Unternehmer den Preis für den amerikanischen Markt benannt in Höhe von 3,2 Millionen US-Dollar. Es gab davor schon ein Medikament, das die 3 Millionen Dollar-Grenze überschritten hatte. Die Spirale ist, man hat den Eindruck, nach oben offen. Wie ist das zu rechtfertigen? Sie sprachen eingangs über die gerechte Verteilung knapper Mittel, dass die Kosten für eine einzige Person möglicherweise in der Tat für die Heilung der Erkrankung, dass diese Kosten anfallen und von einem solidarischen System bezahlt werden müssen. Könnte man, das ist ja der Gedanke, der sich aufdrängt, dieses Geld nicht anders verteilen und damit viel mehr Patienten, viel mehr Menschen zugutekommen lassen?
Also diese sehr hohen Medikamentenkosten sind natürlich ein Problem für das solidarische Krankenversicherungssystem. Und zwar genau aus dem Grund, den Sie schon genannt hatten. Wir können letztendlich jeden Euro nur einmal ausgeben. Das heißt, sehr hohe Therapiekosten haben Opportunitätskosten an anderer Stelle. Das heißt, dieses Geld fehlt, um andere Patientinnen und Patienten zu behandeln. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist ein gerechtfertigter Preis für so ein neues Medikament? Und das ist letztendlich der heilige Gral der Steuerung des Gesundheitswesens, zumindest was die pharmazeutischen Entwicklungen anbetrifft. Und es ist bisher noch nicht gelungen, diese dafür wirklich eine gute Antwort zu geben. Es gibt relativ klare Fälle, wo man sagen muss, das sind jetzt Preise, die nicht mehr gerechtfertigt sind. Und dann muss man fragen, durch was sind sie eigentlich gerechtfertigt? Es ist ja so, dass durch den Patentschutz die pharmazeutischen Unternehmen ein staatlich garantiertes Monopol haben. Das heißt, sie können Monopolpreise festsetzen. Und das ist ja nur deshalb gerechtfertigt, damit die pharmazeutischen Unternehmen auch genug Gewinne machen, um dann wieder in Forschung und Entwicklung investieren zu können. Sie hatten vorhin schon angesprochen, dass es risikoreich ist, Medikamente zu entwickeln. Nur vielleicht jede 10. Entwicklung führt tatsächlich zu einem marktreifen Medikament, was dann auf dem Markt erfolgreich ist, was auch entsprechende Gewinne eintrimmt. Sodass es schon gerechtfertigt ist, hier nicht sozusagen auf den freien Markt zu setzen, wo dann am Ende ja der Preis den marginalen Produktionskosten entspricht, sondern zu sagen, nein, hier muss die Pharmafirma mehr Geld verdienen können. Die Frage ist natürlich, steht das noch in einem irgendwie vernünftigem Verhältnis zu den Aufwendungen für Forschung und Entwicklung unter Berücksichtigung der Fehlversuche in Forschung und Entwicklung. Das wäre sozusagen eine Linie, in die man denken müsste. Die andere Linie ist, wenn man jetzt nach vorne guckt, sollte der Preis in einem gewissen Zusammenhang stehen mit dem Nutzengewinn für Patientinnen und Patienten. Und da gibt es natürlich auch keine festgelegten Schwellenwerte, auch wenn international immer ein Schwellenwert von ungefähr 50.000 Euro pro hinzugewonnenem qualitätsbereinigtem Lebensjahr diskutiert wird. Aber letztendlich ist das eine Setzung, die nur eingeschränkt begründet ist. Aber ich würde fordern, dass wir bei so teuren Medikamenten immer eine Kosten-Nutzen-Bewertung machen, um einfach die Opportunitätskosten besser einschätzen zu können, um einschätzen zu können, wie viel Gesundheit gewinnen wir bei diesem hohen Preis mit diesem Medikament, sodass wir dann auch eine bessere Argumentationsgrundlage haben in den aus meiner Sicht unverzichtbaren Preisverhandlungen mit der pharmazeutischen Industrie.
Das leuchtet ein. Es droht natürlich immer bei diesen Schwellen die Rationierung, die damit einhergeht, aber gleichzeitig wird viel probiert. Ich habe auch den Eindruck, für nicht jede Erkrankung ist eine Gen- oder CAR-T-Zelltherapie die richtige Antwort. Und insofern werden sich auch diese modernen Ansätze der ATMPs messen lassen müssen mit den vielleicht etwas herkömmlicheren therapeutischen Ansätzen. Also das ist sicherlich ein wesentliches Thema.
Darf ich vielleicht noch ganz kurz auf die Frage der Grenzwerte zu sprechen kommen. Ich glaube nicht, dass es richtig wäre, einen harten Schwellenwert festzusetzen, über dem der Preis nicht mehr bezahlt wird oder das Medikament nicht mehr von der gesetzlichen Krankenversicherung erstattet wird, sondern ich würde einen Signalgrenzwert definieren. Und der könnte dann von mir aus durchaus relativ hoch liegen bei 100.000 Euro pro hinzugewonnenem qualitätsbereinigtem Lebensjahr. Und wenn das Medikament drüber liegt, wenn das hinzugewonnene Lebensjahr teurer ist, braucht man eine besondere Begründung, um den Preis zu rechtfertigen. Das kann sein, dass es eine besonders schwerwiegende Erkrankung ist. Es kann sein, dass es ein besonders innovatives Verfahren ist, was es lohnt, auch aus der Systemperspektive weiter zu fördern, damit dieses Medikament weiterentwickelt wird, vielleicht auch anderen Patientengruppen zugutekommt. Und wenn es diese besondere Begründung nicht gibt, dann muss man einfach in entsprechende Preisverhandlungen mit der pharmazeutischen Industrie einsteigen.
Ich möchte zu einem anderen Thema kommen, auch mit einem bisschen Blick auf die Zeit. Das hat mich interessiert, ich bin hängen geblieben, als ich mich auf den heutigen Podcast vorbereitet habe. Und das ist der Begriff Advanced Care Planning, das aus Ihrer Denkwerkstatt, aus Ihrem Institut kommt. Was ist das? Worum geht es da?
Advanced Care Planning heißt im Deutschen Vorausplanung von Behandlungsentscheidungen. Und dieses Konzept versucht, folgendes Problem zu lösen. Wir haben immer mehr schwerstkranke Patientinnen und Patienten, die aufgrund einer Schädigung des Gehirns nicht mehr selber über die Therapie entscheiden können. Dennoch bleibt ihr Selbstbestimmungsrecht erhalten. Das heißt, wir sollten diese Menschen, die eine schwere Gehirnblutung erlitten haben, die eine fortgeschrittene Demenzerkrankung haben, nach ihren individuellen Wünschen behandeln und nur solange sie das noch gewollt hätten. Und das geht nur dann, wenn man diese Wünsche vorab ermittelt hat. Das geht mit der Patientenverfügung. Wir lassen die Menschen mit der Patientenverfügung aber alleine. Und genau da setzt das Konzept des Advanced Care Planning an. Wir lassen die Menschen nicht alleine, sondern begleiten sie mit einer dafür extra ausgebildeten Person, eine Gesprächsbegleiterin oder ein Facilitator, wie das im Englischen heißt, der die Person darin unterstützt, selber sich Gedanken darüber zu machen, welche Therapien bei einer schweren Gehirnschädigung auch gewünscht sind und die Person dann auch darin unterstützt, diese ermittelten Präferenzen in einer aussagekräftigen Vorausverfügung einschließlich Notfallbögen zu dokumentieren, sodass am Ende dann verlässlich bekannt ist, wenn jemand eine schwere Gehirnschädigung hat, welches Maß, welche Intensität an intensivmedizinischer Therapie von der betroffenen Person noch gewünscht ist. Und ich glaube, dass das ein sehr gutes Mittel ist, die noch weit verbreitete Übertherapie von Menschen bei schwerster Erkrankung und auch am Lebensende zu reduzieren.
Würde das auch bei Kindern oder Jugendlichen funktionieren? Ich denke an neurodegenerative Erkrankungen, die ja teilweise ab Geburt, manche aber auch im frühen Kindesalter dann symptomatisch werden. Manche mit sehr hoher, quasi auch dramatischer Dynamik. Dort wären es dann die Pflegepersonen, die Eltern, die dort die Verantwortung übernehmen mussten.
Ganz genau, das ist ein sehr guter Anwendungsbereich und es gibt gerade bei uns hier am LMU-Klinikum im Bereich des Kinderpalliativzentrums eine Arbeitsgruppe, die Konzepte für die Vorausplanung mit den Eltern dieser Kinder mit chronisch neurodegenerativen Erkrankungen erarbeitet haben. Frau Professor Frührer, Frau Dr. Katrin Knochel sind da sehr aktiv. Das ist eine relativ kleine Gruppe, aber es ist eine Gruppe, wo diese Vorausplanung extrem wichtig ist, weil sie die betroffenen Eltern entlastet und weil sie eben auch dazu beiträgt, dass nur noch die lebenserhaltende Therapie bei den schwerstkranken, mehrfach behinderten Kindern durchgeführt wird, die wirklich noch im Interesse der Kinder sind. Also es reduziert das Verlängern von unnötigem Leid und man kann dann auch den Abschied natürlich sehr viel bewusster und besser gestalten. Das ist auch ein wesentliches Element von Advanced Care Planning, als wenn diese Situationen, wo es eine gesundheitliche Krise gibt, nicht entsprechend vorausgeplant sind.
Dann ist diesem Konzept sicher zu wünschen, dass es sich durchsetzt, dass es sich verbreitert. Das hört sich außerordentlich sinnvoll an. Wir müssen zum Schluss kommen, aber sind noch so viele Fragen offen und so viele angestoßen. Wir beenden unseren Podcast immer mit einer Frage, die so unter der Rubrik läuft, King for a Day. Also wenn Sie könnten, wie Sie wollten, ganz unabhängig von faktischen, finanziellen, rechtlichen Hürden, welches medizinethische Dilemma würden Sie anpacken und auflösen? Was wäre ganz oben auf der Agenda des Medizinethikers Markmann?
Ja, ich würde tatsächlich das Problem angehen wollen, was aus meiner Sicht für uns in der Breite in der Gesundheitsversorgung das schwierigste und wahrscheinlich in Zukunft auch relevanteste Problem sein soll. Und das ist die Frage, wie wir begrenzt verfügbare Mittel gerecht auf die bedürftigen Patientinnen und Patienten verteilen können. Wir werden gerade dann, wenn die Babyboomer in die Rente gehen, wenn die Babyboomer multimorbide und älter werden, werden wir eine zunehmende Kluft haben im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung zwischen dem, was wir medizinisch sinnvoll tun können und dem, was wir solidarisch finanzieren können. Und wie wir aus diesem Dilemma raus können, das würde ich tatsächlich gerne lösen, wenn ich für einen Tag ein Ethikkönig im deutschen Gesundheitswesen wäre.
Ich hoffe, auch im Sinne aller, dass dieser Wunsch irgendwie doch in Erfüllung geht. Ganz herzlichen Dank für diese spannende Zeit und die sehr, sehr guten Gedanken. Mein Gast heute war Professor Dr. Georg Markmann, Ordinarius für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität zu München. Lieber Herr Markmann, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Schönermann.